Ihr lieben Glaubensgeschwister hier in Chemnitz, liebe Freunde der Gemeinde, liebe Gäste, zunächst möchte ich einen Auftrag erfüllen, der ist gestern Nachmittag mir erteilt worden von lieben Gästen, die hier waren. Wir hatten ja gestern die 26. Mitgliederversammlung des Vereins Evangelium für Kinder und ich dachte so, die Chemnitzer, die haben also da mindestens 20 Mitgliederversammlungen hier schon durchgezogen. Also ihr seid wie eine Mutter des Evangelium für Kinder e.V. Und ich möchte im Auftrag der Mannschaft, die gestern zusammen war, wir haben konstruktiv und fröhlich und auch mit entsprechender Besinnung vor dem Herrn die Arbeit getan. Und wir möchten euch herzlich danken für eure Gastfreundschaft hier, die ihr lokal uns schenkt. Aber ich denke auch, dass viele in ihrem Herzen diese Arbeit mittragen und mitgetragen haben. Herzlichen Dank euch, lieben Chemnitzern, für eure Unterstützung des Kinder-EVs. Und da gibt's aus eurer Gemeinde schon einige Leute, die den EV schon jahrelang mit unterstützen als Mitglieder und ihr habt sogar einen Vorstandsvorsitzenden hier unter euch. Der Herr segne euch für diese Teilnahme am Evangelium. Ja, dann wurde ich vorhin in der Pause gefragt, ja, wo steckt ihr denn jetzt, Helmut und Elisabeth Koch? Wo seid ihr zu Hause? Und da möchte ich euch nicht lange in Ungewissheit lassen. Nach unseren Jahren in Auerbach im Vogtland und Burgstedt und Kriewitz sind wir jetzt auf der Insel Usedom gelandet, ganz weit im Osten, und zwar in der Gemeinde Ahlbeck, Seebad Ahlbeck. Das ist unser Gemeindehaus. Die offizielle Anschrift ist Schillerstraße. Und wenn ihr dann mal uns besuchen wollt in Verbindung mit eurem Urlaub, dann habt ihr dieses Bild, Gemeindehaus. Wenn ihr die Hauptstraße entlang kommt, die Bäderstraße, dann gibt's da mal einen Schaukasten. Und da ist der andere Eingang. Man sieht auch da eine Ferienwohnung und unseren Hof dann. Ja, in Ahlbeck gibt es eine kleine Gemeinde. 20 Leute sind wir, 20 Geschwister. Das ist ein Bild aus dem Jahre 2014. In der Zwischenzeit sind 3 Geschwister heimgegangen, 2 im hohen Alter. Und dann gibt's einen Bruder, den gibt's nicht mehr, Werner Kienast. Unser Gemeindeleiter ist im Jahr 2014 mit dem Flugzeug abgestürzt. Und das war für uns natürlich ein Schlag, wenn ein Bruder, der in Verantwortung und in großer Liebe dem Herrn dient, dann nicht mehr da ist, dann müssen manche dann die Arbeit übernehmen. Es sind uns einige Geschwister zugewachsen. Ja, da gibt's heute noch die Möglichkeit, dass jemand noch der Wahrheit sucht und er kurft im Internet und dann kriegt er ein Angebot, er kann eine Bibel kriegen, die bestellt er sich und dann liest er Bibel und dann fängt er bei 1. Mose an und nach ein paar Kapiteln hört er wieder auf, weil es zu schwierig ist. Und dann setzt er nach einer Zeit wieder an im Neuen Testament und dann werden ihm die Dinge klar durch den Heiligen Geist und er kommt zum Glauben, findet zur Gemeinde, lässt sich taufen und bringt sich jetzt so Stück für Stück sogar an der Bibelstunde ein. Geschwister wachsen uns zu auf interessante Weise. Das ist Werk des Herrn, dafür sind wir dankbar. Es gibt auch ein paar Geschwister, die machen sich rar. Nun ja, das gibt's wohl immer mal. Manche Leute wundern sich über uns Christen. Vielleicht wundern sich auch manche über euch hier in Chemnitz, die sagen, die haben ständig mit ihrer Bibel, die Christen da, diese Freikirche. Die Bibel ist doch gar nicht mehr so up to date. Dann sagen manche, oh, die singen so viel. obwohl sie gar nicht eine Party haben und kräftig getrunken haben. Die singen immer wieder. Und sie glauben an so manches, was man nicht sehen und nicht greifen kann. Sie wundern sich als aufgeklärte Menschen über so ein Verhalten. Aber die brauchen sich nicht wundern, der Petrus hat das schon in seinem ersten Brief auch so geschrieben. Und er beschreibt diesen Fakt in 1. Petrus 1, Vers 8 und 9 von den Christen im Norden der heutigen Türkei. Ihr glaubt an jemand, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. Ihr liebt jemand, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. Ihr glaubt an den, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Um wen geht es hier? Um Gott oder um Jesus? Diese Beschreibungen treffen ja eigentlich für beide zu. Ein paar Verse vorher wird also im 1. Petrus 1, Vers 7 gesagt, von der Offenbarung Jesu Christi, es ist hier der Herr Jesus gemeint. Jesus Christus, also der, an den wir glauben, obwohl wir ihn nicht sehen, den wir lieben, auch wenn wir ihn nicht sehen, und über den wir jubeln. Frage, ist denn das möglich, dass man jemand lieben kann, ohne ihn zu sehen? Geht das? Ja, das geht. Man kann jemand von Herzen lieben, auch wenn man ihn nicht leibhaftig erlebt hat. Das geht zum Beispiel über die detaillierten Beschreibungen einer Person. Man hört was von ihm, es wird sein Wesen beschrieben, es wird über ihn erzählt, wie er sich verhält. Und so macht man sich sein eigenes Bild von diesem Menschen aufgrund der Worte und beginnt, diesen Menschen zu lieben. Und diese Fantasiefigur in den Gedanken, die kann man sich dann richtig schön herrichten. Und manchmal kann man sogar auch von so einer Figur träumen. Das ist bei Verliebten manchmal sogar der Fakt. Der Petrus schreibt an die Heidenchristen, die auf interessante Weise gläubig geworden sind, eben aufgrund der Beschreibungen. Da gab es Leute, die haben von Jesus erzählt und die beginnen, diesen unbekannten Herrn zu lieben, weil sein Wesen, sein Tun einzigartig ist. Später beschreibt dann Petrus noch in seinem Brief diesen wunderbaren Herrn. Und so wächst diese Zuwendung zu dem Herrn Jesus bei diesen gläubigen Leuten. Und diese Beschreibung, diese Worte haben dann ihr Leben auch beeindruckt und das Evangelium hat sie verändert. Das ist also ein Vorgang, wo man sagen muss, wir brauchen nicht unbedingt ein Passbild, ein Bild von Jesus, denn ein Bild von unserem Herrn, das ist hier eine Reproduktion in Verbindung mit diesem Turiner Grabtuch. Da hat jemand gemeint, so könnte der Herr Jesus ausgesehen haben. Wir brauchen kein Bild von unserem Herrn, denn das könnte uns vielleicht sogar enttäuschen. Heißt es nicht bei Jesaja 53, Vers 2, er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Bilder können enttäuschen. Selbst wenn bei dieser Person, die sie darstellen, eine hohe Lebensleistung dahinter steht. Ein Beispiel nur. Tja, dieser Wissenschaftler, ne? Hat ein sagenhaftes physikalisches Grundgesetz entwickelt. Äquivalenz von Masse und Energie. Mehr sage ich nicht, weil ich mehr nicht verstehe. Tja, hohe Lebensleistung, aber dann so ein Bild. Also, Bilder müssen nicht unbedingt zur Person passen und hilfreich sein. Es könnte bei unserem Herrn Jesus noch mehr Enttäuschungen geben, wenn man dann sich ihn vorstellt. Er hatte keinen Reichtum. Ja, der Herr sagt, der Sohn des Menschen hat keinen Platz, wo er sein Haupt hinlegt. Unser Herr Jesus hat auch keine Karriere gemacht, hat keine weltweite Firma gegründet, ist nicht mehr als ca. 300 Kilometer gereist, hat kein Buch geschrieben, keine Patente angemeldet, sondern im besten Alter ist er als ein Verbrecher und Spinner, so sagten seine Gegner, hingerichtet worden, weil er ihnen die Wahrheit gesagt hat. Und trotzdem, trotz dieses nun für uns heute unattraktiven, unerfüllten, nicht beeindruckenden Lebens, wird er von vielen geliebt. Ja, wieso denn? Wie kommt es zu diesem Vorgang? Ich sagte schon, die Worte sind's. Die Worte, die uns über diesen Herrn Jesus gegeben sind in der Heiligen Schrift. Seine Worte, sein Tun, seine Persönlichkeit, seine Ausstrahlung, seine Klugheit. Wie hat der Herr auf diese Fangfragen seiner Feinde reagiert und sie sozusagen gegen Null geführt? Seine tiefe Menschlichkeit, sein Erbarmen, aber auch seine erhabene Göttlichkeit. Das sind Eigenschaften bei unserem Herrn, die kann man nicht durch Bilder beschreiben. Die werden einem klar, wenn man eben sich über ihn informiert und Worte und Fakten und Taten bewirken oft mehr als Bilder. Jesus echt lieben, ohne ihn leibhaftig zu sehen, das geht sogar bis heute. Ja, weil der Heilige Geist uns die Person des Herrn Jesus in seinem Wort beschreibt, wehrt, vollmacht. Und den Briefempfängern hier wird bestätigt, dass sie diesen Herrn lieben. Und bei lieben steht hier diese Form der göttlichen Liebe. Ihr Briefempfänger, ihr Heidenchristen, ihr liebt diesen Jesus mit einem göttlichen Akzent. Freilich müssen wir hier sagen, wir schaffen es doch als Menschen nie, die göttliche Liebe total umzusetzen. Aber es darf beginnen. Und die Christen dort lieben diesen Herrn mit dieser Freude, dass sie sagen, für diesen Herrn, das setzen wir uns ein. Und wenn Druck kommt, wir stehen zu diesem Herrn. Und der erste Petrusbrief ist voll dann von Hinweisen, dass es Druck gibt. Sie beginnen in der Kraft Gottes mit göttlicher Liebe, die also den Vorteil des anderen sucht, die sich an den anderen verschenkt, die den anderen verehrt und dabei das eigene vergisst. Mit dieser Liebe lieben sie den Herrn schon. Fast wie göttliche Liebe. Und solche Bewegungen gibt es bis heute. Ja. Da werden Menschen von der Einzigartigkeit unseres Herrn Jesus überzeugt, überführt, überwältigt. Und sie beginnen ihn freiwillig zu lieben und bereiten ihm Freude. Ein Beispiel nur. Gemeinde Neubrandenburg. Initiative Neubrandenburg. Seit circa 20 Jahren gibt's die. Es ging los mit ein paar Leuten, die es dort gab, die sagten, wir wollen hier im Norden Gemeinde gründen. Rainer Klatt, seine Frau und sein Bruder und sein Vater, seine Eltern kommen noch mit dazu. Und da beginnt eine Gemeindegründungsarbeit. Und jetzt ist das ein Bild von ihrer Gemeindefreizeit. Eine durchwachsene Altersstruktur. Und es ist wunderschön, was sich dort in Neubrandenburg tut. Da kommen Menschen aus dem Neubaugebiet, aus der Oststadt und kommen Dienstagvormittag zum Lindetal-Café. Da gibt's erstmal was zu essen für den Leib und dann gibt's noch was für die Seele, gibt's eine Andacht. Und das ist eine niedrige Schwelle und Leute kommen dazu und sprechen und dann geht es weiter. Und so kommen Leute zum Glauben. Es ist wunderschön. Dem Herrn sei Dank, das gibt's noch heute, dass Menschen ja den Herrn lieben, ohne ihn gesehen zu haben. Sie haben von ihm gehört. Lieben ohne Sehen, aufgrund der Worte, das ist also möglich. Ich wiederhole nochmal, das gibt's bei Verliebten, die schreiben sich Briefe und es sprudelt da von Freundlichkeiten zueinander hin und man schätzt den anderen immer mehr aufgrund seiner Worte, seiner Gedanken. Ja, Gott hat uns auch seinen Liebesbrief geschrieben und wir können ihn immer mehr schätzen, unseren Herrn. Lieben aufgrund von Informationen, lieben aufgrund der Worte, das ist eine Grundbeziehung, die wir eigentlich als Christen haben dürfen. Und der Herr Jesus bestätigt das auch. Er sagt, das ist der Weg. Die Liebe zu mir geht über meine Worte. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Worte, meine Gebote halten. Und wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihn offenbaren. Also die Liebe zu diesem unsichtbaren Jesus Christus, die Liebe, die in unserem Herzen deponiert ist und die dort lebt und die von daher ihre Ausdrucksformen findet. Diese Liebe, die eröffnet uns eine weite Perspektive, sogar bis hin zu Gott, dass wir von ihm geliebt werden und dass der Herr sich uns auf diesem Weg selber noch offenbart. Oder auch das noch, Johannes 14, 23. Der Herr Jesus sagt, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Praktische Frage. Wie ist es mit deiner Liebe zu dem Herrn Jesus? Und wir haben ja gehört, die Liebe, die geht über diesen Liebesbrief. Und die Liebe geht über das Wort lesen, nachdenken, sich freuen, es lernen, es tun. Die Liebe geht also nach der Aussage der Schrift nicht über das Bild. Nicht über das Bild. Unsere Gründerväter, die haben da sehr drauf geachtet und haben gesagt, in unseren Gemeinderäumen, da gibt's keinen Altar und Schmuck und Engelchen und Heiligenbilder. Da gibt's keine Bilder. Da gibt's mein Kreuz. Mehr auch nicht. Die Bilder sind's nicht, denn Bilder können durchaus auch gefährlich werden. Und manchmal kann man sich so an Bilder hängen, dass das Wort gar nicht mehr beachtet wird. Wir sind ab und zu mal in einer Reha-Einrichtung, machen dort Andachten, in Ückeritz und in Ahlbeck. Und da erleben wir immer wieder Leute, die dann ihren Glauben eben so leben, dass sie ein Kreuz sich mitnehmen zur Reha und noch andere Reliquien oder Utensilien, die sie nehmen, um ihren Glauben zu leben. Ich denke, das reicht, wenn wir in die Reha fahren, dass wir das mitnehmen. Und es gibt sogar im Alten Testament da eine Stelle, wo die Verehrung von irgendwelchen Gegenständen sehr drastisch beschrieben wird. Da gab es zur Zeit des Hiskia, gab es ja diese bronzene Schlange, die Mose auf den Pfahl gestellt hatte, und wer diese Schlange ansah, der wurde also gerettet nach dem tödlichen Biss. Und die Leute haben dann im Lauf der Geschichte diese Schlange wie ein Götzenbild verehrt, haben diese Skulptur angebetet, haben von der Hilfe erwartet. Und Hiskia hat dann diese Schlange zerstört. Ein heiliges Götzenbild. Die Liebe zu unserem Herrn Jesus braucht also nicht irgendwelche Gegenstände. Wir haben seine Beschreibungen, sein Wort, seinen Geist. Und auf diesem Weg haben wir die Gemeinschaft mit Gott. Und er kommt zu uns, das ist das größte Geschenk. Jesus Christus lieben, auch ohne zu sehen, das ist möglich. Und das war der erste Punkt, wir kommen zu dem zweiten. Es heißt dann, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Stellen wir wieder die Frage, ist es möglich, an jemanden zu glauben, ohne ihn zu sehen? Ja, das ist der biblische Glaube. Wir machen jetzt mal einen kleinen Exkurs zu der Frage Glauben und oder auch, man könnte sagen, heutzutage wird ja oft auch gesagt, ich glaube, und man meint damit, ich vermute, ich denke, es könnte so oder so sein. Wir machen mal einen kleinen Exkurs und will euch damit sagen, was heißt denn Glauben im biblischen Sinn, wie es hier in unserem Text steht. Ich habe für uns alle hier was Erfreuliches aufgeschrieben. Ihr seht nichts, ne? Ich habe euch was Erfreuliches aufgeschrieben. Ah, ihr guckt von hier an der Seite hier, ihr wisst schon. Ich habe für alle was Erfreuliches aufgeschrieben. Glaubt ihr mir das? Na? Ihr Chemnitzer, jetzt könnt ihr mal euer Verhältnis zu mir ein bisschen gucken lassen. Ja, okay, schön. Ja, ja. Ach, du kennst mich. Du meinst, ich bin eine vertrauenswürdige Person und ich führe euch nicht hinters Licht. Naja, da steht also hinter der Aussage eine Person. Und ja, also bis jetzt habt ihr mir zugestimmt, ja, vertrauenswürdige Person. Und manche von euch, die rechnen auch damit, dass ich schreiben kann. Und manche sagen auch, Helmut, du hast ja mit Kindern gearbeitet jahrelang und dann mit Senioren. Dir fällt schon was ein, was alle erfreuen kann. Ja, Und Helmut, wir trauen dir nicht zu, dass du uns veralberst hier, denn das hätte ja Konsequenzen. Ne? Dann wirst du niemals mehr hier oben stehen, wenn du uns jetzt hinters Licht führst. Manche sagen ja, Helmut, wir vertrauen darauf, auf dein Wort, weil wir dich als Person kennen. Es kann natürlich auch Leute geben, die sagen, naja, vielleicht hast du was Erfreuliches aufgeschrieben. Woher willst du denn wissen, was für uns alle erfreulich ist? Da gibt's ja die verschiedenen Gedanken dazu und die Wünsche. Und außerdem hättest du ein bisschen besseres Papier nehmen können, ne, für so eine erfreuliche Sache. Kannst ja was aufgeschrieben haben, aber können wir es denn lesen? Und vielleicht willst du uns auch bloß trösten mit einem Versprechen. Helmut, wir vermuten, dass du uns was aufgeschrieben hast. Es kann erfreulich sein oder auch nicht. Vielleicht gibt's noch welche, die sagen, hör auf, erst sehen und dann werden wir entscheiden, ist es was oder ist es nichts. Nun kommt die Frage, was steht denn was drauf oder nicht? Jetzt werde ich mich mal outen. Ja, ich habe euch was aufgeschrieben, was Erfreuliches für uns alle. Wer glaubt? Und da hinten steht also ein großes rotes T, ein Kreuz. Wer glaubt, wer daran glaubt, an das, was Gott in seinem Sohn Jesus Christus uns geschenkt hat, in Leiden und Sterben Jesu und in seiner Auferstehung und in seiner Himmelfahrt und in seinen Zusagen, dass er wiederkommt. Wer glaubt, ja, da darf sich jetzt schon freuen. Aber da gibt's noch mehr. Da gibt's noch eine Zukunft. Der wird selig. Der darf eigentlich jetzt schon in dieser lebendigen Hoffnung leben. Und er darf wissen, das Allerschönste kommt noch. Und wer jetzt schon glaubt, so wie es die Bibel sagt, der hat eine beneidenswerte Lebensqualität. Und das ist vermutlich für alle erfreulich. Das gilt auch für jeden. Und ich lade ein, wer noch nicht mit diesem biblischen Glauben so warm geworden ist, geh doch einfach diese Schritte, dass du es Gott sagst. Manche haben so angefangen. Gott. Die sagen noch nicht, aber lieber Vater. Die sagen, Gott, wenn es dich gibt, ich will dich kennenlernen, ich habe Interesse an dir, bitte zeig dich mir. Tja, und dann hat Gott den Ball. Und Gott weiß auf wunderbare Weise, den Ball zurückzuspielen, durch Information an den Suchenden, durch Klarheiten aus dem Wort Gottes, durch Gespräche mit gläubigen Leuten. Und so beginnt dann eine Beziehung. Bis dahin, dass derjenige, der Glaubenssuchende, dann erfährt, Gott macht sein Wort wahr. Wer mich anruft, wer den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. So geschah es ja bei vielen von uns. Der Herr Jesus sagt, glückselig sind die, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Die sich drauf verlassen, da gibt's Dinge, die sehe ich jetzt nicht, aber die werde ich noch erleben und die sind ein tolles Geschenk. In unserem Text müssen wir nochmal genau lesen, da stand, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Ja, das gibt's bei Christen. Sie vertrauen dem Herrn und sagen, Herr, du bist der starke Herr an meiner Seite. Aber dann gibt's Entwicklungen, Situationen im Leben, wo der Glaube doch wackelt. Da ist eine junge Familie, die sich einsetzt für die Sache des Herrn. Und sie werden gebraucht und sind wichtig und da plötzlich eine Diagnose wie ein Hammer. Da hat eine 31-jährige Mutti die Diagnose Krebs. Leute, die gebraucht werden, die jetzt wichtig sind. Das sind dann die Momente, wo wir den Herrn nicht sehen in seiner Größe und Hoheit. Wo Gemeinden beten und sagen, lieber Herr, hilf bitte jetzt und es zieht sich hin. Und es gibt nicht die strahlende Heilung, dass die Ärzte sagen, das ist ein Wunder. Und dann vertrauen, lieber Herr, dein Weg mit mir, mit uns, mit dieser Familie ist gut. Du bist doch der liebe Vater, der Abba-Vater, der nicht mit uns rumspielt, der uns keinen Stein gibt, wenn wir um Brot bitten, der uns kein Skorpion gibt, wenn wir Fisch wollen. Du bist doch der Vater, der uns liebt. Und freilich wissen wir nicht immer, was nach deinem hohen heiligen Willen jetzt richtig ist. Was jetzt dran ist. Wir kennen deinen Zeitplan nicht. Wir glauben, auch wenn wir dich jetzt nicht sehen. Auch wenn wir deine Kraftwirkungen jetzt nicht erleben. auch wenn wir jetzt ein bisschen komisch dastehen, wie unsere Geschwister Krucke in Wolgast, der kleine Sohnemann, der Noah, hat Neurodermitis. Eine ganz schlimme Geschichte. Es geht schon jahrelang. Und die Vorpommern-Gemeinden beten regelmäßig für den Jungen und für die Eltern. Es tut sich nichts. Und dann kommen die anderen und sagen, geht doch mal zu der Frau da, die macht da was. Simsalabim, und alles ist gut. An den Herrn glauben, auch wenn wir ihn jetzt nicht sehen. Das ist eine Herausforderung. Wir halten daran fest, so wie es auch der Hebräerbrief sagt, der Glaube wird sich verwirklichen und er wird uns überführen von dem, was wir jetzt noch nicht sehen. Er wird uns Dinge zeigen, die Gott nach seinem Zeitplan umsetzt. Und die Alten haben so geglaubt und es hat sich ihnen bestätigt. Und wir wollen an dem Herrn bleiben, damals und heute. Dieser Glaube ist angefochten. Ja, der wackelt manchmal. Im 1. Petrusbrief steht im Vers 5, die ihr in der Kraft Gottes durch diesen Glauben bewahrt werdet. Wir kommen zum letzten. Dritter Punkt, über den Herrn Jesus, den er mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude bejubelt. Jubel über Jesus Christus. Ich denke, da gibt's eine ganze Menge von Dingen, wo wir sagen, Herr Jesus, da bist du einzigartig. Dass er als Gott kommt, dass er sich offenbart als Gottes Sohn, dass er in den Tod geht und wieder aufersteht, das hat noch keiner geschafft. Dass er von Gott gewürdigt wird und einen Platz bei Gott hat, bei der höchsten Autorität, hat noch keiner geschafft von Menschen. Und dass er wiederkommt und dass das, was er gesagt hat und was in den alten Schriften über diesen Jesus Christus gesagt wurde, hat sich erfüllt. Punkt genau. Das ist einzigartig. Über diesen Herrn, über diesen Herrn, der auch unser Leben in der Hand hat, da können wir jubeln. Und ich freue mich darüber, dass das uns immer wieder auch ein Anliegen ist, gerade vorhin auch in der Anbetungsstunde. Das wollen wir bejubeln, das wollen wir würdigen, diesen wunderbaren Herrn. Und das geschieht auf ganz verschiedene Weise. Im Epheserbrief zum Beispiel, im Kolosserbrief, da heißt es, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen. Auch die Nichtsänger dürfen da Gott loben in ihrem Herzen. Und immer wieder haben wir es. Das Wort ist die entscheidende Quelle, ist das entscheidende Fundament. Es wird hier gesagt von Superlativen, nämlich von verherrlichter Freude. Und darauf sind wir noch gespannt. Und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens. Wir kommen hier auf die Zielgerade. Diese Verhaltensweisen, den Herrn Jesus zu lieben, ist eine Beziehungsfrage. Ihm zu glauben, ist eine Beziehungsfrage. Und über ihn zu jubeln, ist ein Ausdruck dieser Beziehung. Diese drei Dinge, die helfen uns, dass wir das Ziel unseres Glaubens erreichen. Nicht die Errettung des Leibes, die Errettung der Seele. Der Leib geht kaputt. Der Leib von gläubigen Leuten wird manchmal getötet. Und der Herr Jesus sagt, habt keine Angst vor denen, die den Leib töten, aber die Seele nicht töten können. Unsere Seelen, das, was von Gott gekommen ist, das darf durch den Glauben an unseren Herrn Jesus wieder zu Gott hin. Und so dürfen wir in dieser Situation leben. Ich wünsche es euch, dass diese Trittsteine Jesus Christus von Herzen lieben, auch wenn wir ihn nicht sehen. Aber wir haben genug Informationen durch sein Wort. Diesen Herrn über alles lieben, an ihm festhalten, ihm dienen, über ihn jubeln und uns als Christen darstellen und zeigen, die eine Hoffnung haben durch diesen auferstandenen Herrn. Das sind Trittsteine, die uns durch dieses Leben führen. Und ich wünsche euch, dass ihr auf diesem Weg gewisse Schritte tut. Der Herr segne euch und uns, seid ihm anbefohlen. Amen.